Tech Effect, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Review zum bin ich alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Jan.
Ja, und heute haben wir uns, wie ihr schon im Hintergrund hören könnt, wieder Unterstützung geholt. Nämlich heute ist Markus Zeug wieder.
Servus, grüß euch. Danke für die Einladung.
Ja, der Markus, der ist gerade noch beim Test in IRS. Deswegen, wenn im Hintergrund mal so ein paar Bikes vorbeifahren.
Ist mein Fehler.
Genau. Aber das unterstützt hier ein bisschen die Soundkulisse im Podcast. Also, ja, und so MotoGP-Bikes, die kann man sich eigentlich auch gut anhören. Die machen ja auch richtig guten Sound. Aber weg vom Sound jetzt. Ja, wir sind hier, um das IRS-Wochenende zu besprechen. Und da gab es einiges, worüber man reden konnte. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Und zwar fangen an mit dem Sprint. Dort ging es ja auch schon mal richtig heiß her. Und Brad Binder konnte einen wirklich packenden Sprint den Sieg sichern. Vor Banaya Moya. Also ja, KTM wieder stark aufgetragen im Sprint, muss man sagen. Auch mit Dani Pedrosa.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet. Es war schon klar, dass jetzt der Rest vielleicht für KTM ein bisschen einfacheres oder besseres Rennwochenende werden wird, weil die eben mit Dani Pedrosa viel getestet haben hier. Es haben aber auch andere Hersteller wie Honda gleich viel getestet hier und von denen ist es weniger gut gelaufen, werden wir sich auch noch besprechen später. Also das ist schon, glaube ich, ein Zeichen, dass es für KTM in dieser Saison richtig gut laufen könnte. Es waren auch die ersten Rennwochenenden wirklich nicht schlecht, auch wenn vielleicht mit Ausnahme des Sprintsiegs von Binder in Argentinien die Resultate noch nicht so überzeugend waren, aber hat sich schon angedeutet, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, jetzt ist Michael wirklich die Bestätigung dessen, waren sowohl der Sprint als auch das Hauptrennen wirklich zwei starke Rennen von Binder und auch von Lieder und von Pedrosa auch, muss man sagen, mit der Wildcard. Ganz hervorragend. Und ja, Binder jetzt in der WM nur noch, ich glaube, 25 Punkte hinter WM-Lieder Banyaya, also die muss man da auch im EM-Kampf jetzt definitiv auf der Rechnung haben.
Also gerade der erste Wochenende, muss ich sagen, ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Wie du gesagt hast, also die Performance war eigentlich die ganze Saison über schon sehr solide, wie gesagt, mit dem Sprintsieg von Binder auch in Argentinien. Klar hat Pedrosa viel getestet in IRS, aber ich denke nicht, dass man das kann als Ausrede dafür sehen, dass nur deswegen KTM jetzt so stark ist. Weil ich glaube auch, dass Pedrosa viele andere Teile getestet hat beim Test, als jetzt am Wochenende in Einsatz kam. Also würde ich jetzt nicht darauf schieben. Trotzdem ist es überraschend, dass auch beide sehr, sehr stark sind. Also das Rennen, der Sprintrennen war ja wirklich Weltklasse. Also die beiden haben sich da Battles geliefert. Das haben wir echt gemacht. Jede Kurve eigentlich quer gewesen. Das Motorrad, das war echt krass. Ja, Markus, wie meinst du jetzt im Laufe der Saison? KTM jetzt weiterhin so stark oder ist das jetzt nur so ein kleiner Aufwärtstrend?
Nee, ich denke schon, dass es so weitergehen kann, weil das, was du angesprochen hast, ist auch ganz wichtig. Ich habe da mit Dirk Bayern, dem KTM Motorsportchef, Samstagabend ein bisschen drüber geredet. Und der hat eben auch gesagt, ja, die Testarbeit von Dani, die hilft den Einsatzfahrern jetzt in dem Wochenende eigentlich so gut wie gar nicht, weil was Dani hier in diesem Wochenende gefahren ist und auch was er vorher getestet hat hier, das ist ein völlig anderes Paket, das sind andere Teile. Das können die Fahrer jetzt hier am Montag testen, wie jetzt gerade, und dann in den kommenden Rennwochenenden einsetzen, wenn es ihnen eben gefällt. Also diesen Vorteil quasi für das Rennwochenende, den können wir wegmischen. Aber umso besser sind natürlich für sie jetzt in den kommenden Rennwochenenden. Wenn man sich anschaut, was Dani Pedrosa hier in den Wochenenden mit dem Paket gelungen ist, dann scheint es vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne zu sein. Mit dem Wissen jetzt in den nächsten Rennwochenenden zu gehen, also da glaube ich, muss man gerade eben auf jeden Fall auch in Le Mans, auch in Mugello und wissen und so weiter geht auf der Rechnung haben. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so ein einmaliges Highlight war.
Auch überraschend natürlich Jack Miller. Ich kann mich noch erinnern, dass vor der Saison haben viele Leute gesagt, beziehungsweise haben viele Leute Jack Miller so als Flop der Saison gesehen.
Mich inkludiert, ja.
Haben viele gesagt, Miller, das ist jetzt Ende seiner Karriere bei KTM. Ich habe persönlich auch nicht damit gerechnet, weil die Tests sahen jetzt nicht so rosig aus. Aber wir haben uns alle getäuscht und Miller, der ist jetzt voll im Kampf und der kann auch hier bei Banyaya zeigen, hey, Kollege, hier KTM, ich brauche nicht unbedingt die Ducati, also das ist dem bestimmt gut abgegangen.
Absolut, also ich hätte, wie gesagt, damit nicht gerechnet. Ich hätte mir auch gedacht, dass es für Milan ein massiver Abstieg wird. Und in den Wintertestfahrten hat es ja auch so ausgesehen, als wäre das tatsächlich der Fall. Wintertestfahrten hat der KTM generell sehr bescheiden, würde ich mal sagen, aber hat wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, dass man das Motorrad über den Winter doch nochmal massiv verändert hat, größere Veränderungen vorgenommen hat als andere Hersteller und dementsprechend ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat, um das neue Paket dann wirklich zu verstehen, um damit auf Touren zu kommen. Somit vielleicht ein bisschen schwierigerer Start, aber jetzt eben schon langsam erntet man die Früchte dieser Arbeit und könnte mir auch gut vorstellen, dass KTM jetzt auch im Laufe der Saison nochmal mehr zulegen kann, als das andere Hersteller gibt.
Schade, dass Binder, glaube ich, 2 Rennen konnte er, glaube ich, nicht beenden. Ich glaube, wenn er die beendet hätte, dann wäre er jetzt schon ziemlich nah vorne dran an Bagnaia. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf KTM. Ich finde es richtig cool, dass die vorne mitfahren. Jetzt nicht nur Ducati und Aprilia und so. Das macht Lust auf mehr.
Definitiv. Also es hat ja vor der Saison wirklich so ausgesehen, als könnte da mit Ausnahme der Aprilia eigentlich niemand Ducati fordern. Wir haben ein bisschen darauf gehofft, dass es dann zumindest zu einem internen Duell irgendwie Bagnaia gegen Bastianini kommt. Das ist jetzt erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, die Verletzung von Enea Bastianini. Aber Gott sei Dank, KTM mischt da gut mit. Aprilia hätte, glaube ich, auch das Potenzial aktuell. Da gibt es aber ein paar andere technische Faktoren, die das noch verhindern. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge Spannung drin in dieser Saison. Es ist noch sehr, sehr lang. Wenn Aprilia die paar Mengen in den Griff bekommt, können die sich ja auch mitmischen. Also dann haben wir, glaube ich, auf jeden Fall, wenn wir sagen, einen Dreikampf da vorne an der Spitze, KTM, Aprilia und Ducati.
Ja, und auch wenn KTM jetzt immer so gute Starts hatten in die Rennen rein, dann muss ich die Ducatis auch warm anziehen, weil sowas habe ich ja wirklich noch nie gesehen. Also ich wusste schon, dass Ducati immer schon sehr, sehr gute Starts hatte, damals vor allem. Aber KTM ist ja komplett was anderes. Das ist ja wirklich, also bei dem Start auch vorne, beim ersten Start vorne, also irgendwie machen die irgendwie was anderes als die anderen. Ja, vielleicht noch kurz auf die rote Flagge, kurz noch darüber sprechen. Der Rest weiß man, ziemlich enge Strecke, muss man ein bisschen aufpassen, vor allem die ersten Kurven. Mal wieder Massencrash. Gab natürlich dann wieder Leute, die gesagt haben, Sprint wird zu gefährlich. Wie ist deine Meinung denn generell zum Sprint?
Meine Meinung zum Sprint ist, dass es als Zuschauer wirklich geil und spektakulär ist. Ich möchte aber nicht, dass MotoGP-Fahrer in so ein Sprintrennen gehen, das sage ich ganz ehrlich. Also, es ist spektakulär anzusehen, es ist spannend, es ist cool und aufregend. Ist aber für die Fahrer natürlich schon wirklich eine heftige Nummer. Also wir haben da in den bisherigen Sprints, mit Ausnahme von Austin, was relativ ruhig über die Bühne ging, wirklich viele Zwischenfälle gesehen. Natürlich sehr aggressives Racing, weil jeder versucht, in diesen 10, 12 Runden, wie das auch immer sind, dann da möglichst schnell nach vorne zu kommen. Also es ist schon grenzwertig. Ich glaube trotzdem, dass es irgendwie MotoGP schon in gewisser Weise aufwertet. Man sieht es auch an den Zuschauerzahlen, sowohl im TV als auch an der Rennstrecke. Also die Samstage sind jetzt, würde ich sagen, deutlich besser besucht, als sie das in der Vergangenheit waren, wo man eben nur das Qualifying zu sehen bekommen hat. Von dem her für die Fans vor allem an der Strecke sicher ein Mehrwert. Was ich aber schon ein bisschen hart ist, früher war es so ein Rennwochenende, der hat sich irgendwie schön gesteigert. Man hat Freitag mal die Trainings gehabt, das Ganze mal ein bisschen religiös gegangen. Am Samstag das Qualifying, hat sich das ein bisschen gesteigert. Und Sonntag war dann eben der große Tag, der Grand Prix, der große Preis, da geht es um alles, das ist das Highlight. Und das ist dann jetzt irgendwie durch den Sprint am Samstag, wird dann dieses große Hinfiebern auf das Rennen am Sonntag so ein bisschen rausgenommen. Also verwässert das Ganze so ein bisschen, das gefällt mir halt nicht so. Also früher, wenn ich am Sonntag aufgestanden bin und eine Strecke gefahren bin, hat es so richtig gekribbelt, weil geil, jetzt ist endlich Rennen. Und jetzt also, ja, okay, gestern haben wir auch schon Rennen gehabt, jetzt haben wir wieder ein Rennen. Das ist das, was ich so ein bisschen als den Nachteil der Sprint sehe, neben der Sicherheitsthematik. Aber wie gesagt, für einen Fan, vom Mehrwert her, auf jeden Fall eine gelungene Neuerung, würde ich sagen.
Ja, dann haben wir am Sprint wieder einen Crash gesehen. Morbidelli, der hat da etwas getan, was Alex Marquez sehr sauer aufstößen ließ. Aber sowas lässt sich natürlich nicht vermeiden. Das sind halt Es sind halt Crashes, Morbidelli wurde dafür auch bestraft. Aber ja, Markus, wie siehst du das? Morbidelli jetzt auch in der Saison so ein bisschen up and down gewesen. Dann war mal komplett auf der Pace, eine Argentinien war wieder da. Jetzt war auf einmal wieder ein bisschen weniger. Und jetzt macht er durch Crashen auf sich aufmerksam. Also Franco Morbidelli momentan auch in einer schwierigen Situation.
Ja, Franco Morbidelli ist seit längerer Zeit schon in einer schwierigen Situation. Up and down, ja, ergebnistechnisch gebe ich dir recht, aber das Argentinien-Wochenende sehr gut. Argentinien hat aber auch ein ganz besonderes Rennen, eine ganz besondere Strecke, weil Grip dort traditionell immer sehr schlecht ist, weil extrem wenig gefahren wird auf der Strecke. Und wenn Grip schlecht ist, dann ist Morbidelli gut. Aber das kann man sich halt nicht für alle Rennwochenenden erwarten. Und jetzt hier in Jerez hat man wieder, glaube ich, eher das gesehen, wo Franco Morbidelli aktuell steht, wo auch Yamaha insgesamt steht, muss man sagen. Das war ja auch für Fabio Quartararo ein ganz schlechtes Rennwochenende. Also dennoch muss man sagen, Quartararo holt eben deutlich mehr aus dem Paket raus als Morbidelli. Und ich würde sagen, der hat jetzt noch ein paar Rennwochenenden. Spätestens bis zur Sommerpause, glaube ich, muss er liefern, sonst ist seine Yamaha-Karriere in der MotoGP, denke ich, vorbei. Er hat den Vertrag nur noch bis Saisonende 2023. Und wenn er bei Yamaha rausfliegt, muss er auch wirklich schauen, ob er in der MotoGP noch Platz kriegt, denn die Leistungen, die er jetzt im letzten Jahr geboten hat, das war nicht viel. Wir wissen alle, was er theoretisch kann. Ich meine, der Mann war 2020 Vize-Weltmeister, hat 3 Rennen gewonnen. Also das Talent, das Können von Franco Morbidelli steht außer Frage. Aber er muss sich natürlich auch abliefern. Und wenn ihm das jetzt im nächsten Rennen nicht gelingt, dann können es richtig, richtig eng werden.
Ich glaube, da muss dann mal wieder der Dr. Valentino Rossi muss da mal wieder eingreifen. Beziehungsweise hatte das ja schon. Hat er erzählt, dass er sich momentan sehr auf Morbidelli konzentriert. Ja. Viel mit ihm redet, um ihn auch wieder ein bisschen Spur zu bringen. Hat ja auch in Argentinien, wie du sagst, ganz okay funktioniert, aber auch aufgrund der Gefahren. Vielleicht würde sich Morbidelli ärgern, dass nicht mehr im Brünn gefahren wird, aber okay.
Das stimmt.
Ja, vielleicht kann Rossi ein bisschen helfen, aber ja, im Endeffekt muss er erst Motorrad fahren. Und es ist, wobei, Rascaglioli hat ja jetzt auch getestet. Hast du da besonders was mitbekommen, was da so rausgekommen ist? Also ich habe nur mitbekommen, dass jetzt nicht so gut gelaufen ist, der Test.
Ja, also man hat ein paar Zeiten gehört. Ich würde sagen, für einen ersten richtigen Test, das hat ja letztes Jahr schon mal einen Test gehabt, aber das wurde dann regentechnisch relativ früh abgebrochen. Es war ordentlich, es war jetzt auf keinen Fall schlecht, es war jetzt aber auch nichts, wo ich mir jetzt als Yamaha denken würde, den muss ich jetzt sofort auf mein MotoGP-Bike setzen. Vor allem eben auch mit dem Wissen, dass Yamaha wahrscheinlich auch 2024 kein Motorteam haben wird, also erneut nur 2 Motorräder in der Startaufstellung. Auf 1 ist Fabio Quartararo und das 2. ist eben dann noch zu vergeben. Und wenn ich nur 2 Motorräder habe, dann ist es halt schon ein großes Risiko, einen Rookie auf das 2. Motorrad zu setzen, weil der wird mal ja, mindestens eine halbe Saison brauchen, bis er dann wirklich auf Touren kommt. Sprich, von der Seite kriege ich überhaupt kein verwertbares Feedback, keine aussagekräftige Daten. Das macht dann in der aktuellen Situation, in der sich Yamaha befindet, die ja wirklich eine schwierige ist, aus meiner Sicht keinen Sinn. Also ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das für 2024 was wird mit Topa Cascariolo. Ich denke, aus Yamaha Sicht, wenn es möglich ist, wäre die richtige Entscheidung definitiv einen renommierten, einen routinierten MotoGP-Fahrer auf das 2. Motorrad zu setzen. Die Frage ist natürlich, wen bekommt man? Das Paket ist jetzt nicht so reizvoll für die Fahrer, muss ich sagen. Gerüchte gibt es immer mal wieder um Jorge Martin, der ja immer noch ein bisschen verstimmt ist, dass Enea Bastianini den Bergsplatz bekommen hat und eben nicht er. Muss ich aber schon sagen, wenn man da jetzt mal den persönlichen Stolz rausrechnet, dann ist halt so eine Ducati in Factory-Spezifikation, die er ja fährt bei Pramac, natürlich ein viel, viel, viel besseres Paket als eine Werks Yamaha wahrscheinlich. Also den Move könnte man, glaube ich, auch nur finanziell und über das gekränkte Ego argumentieren. Also Yamaha in einer schwierigen Situation, man bräuchte einen guten, retinierten Fahrer, aber ob man den kriegt, ist mehr als fraglich.
Was der Bastianini gerade angesprochen, hat es probiert am Wochenende, muss dann dennoch wieder zurückziehen. Sehr schwierige Situation für ihn. Also ich weiß nicht, Bastianini, der wird wahrscheinlich jetzt wieder etwas länger brauchen, um dort wieder erstmal wieder zu fahren und dann überhaupt erstmal wieder aufs Niveau zu kommen. Ja, natürlich bitter nach so einer starken Saison, die er letztes Jahr hatte, jetzt verletzt. Ja, wie sieht es um ihn aus? Denkt er, Le Mans könnte was werden oder eher doch Mugello?
Nee, Le Mans ist jetzt natürlich das Team für das wirklich geübte Comeback dann auch. Er hat ja alles und alles mit generell mit ein bisschen Zweifel dieses Rennwochenende gegangen. Er hat ja zuvor in Misano mit der Ducati Panigale getestet, hat da mal geschaut, wie ist der Zustand, ja, dass sich die Asola-Lage fühlt und wollte es mal probieren. Für ein paar Runden hat es auch gereicht, aber es wäre jetzt sinnlos gewesen, mit dieser körperlichen Verfassung in Sprintrennen und vor allem auch in den Hauptrennen halt am Sonntag zu gehen. Dafür hat es auch nicht gereicht. Die Verletzung an sich ist ja ausgeheilt, das ist kein Problem mehr, aber natürlich hat der Nea Bastianini jetzt ja gut 4 Wochen nicht trainieren können eigentlich. Also zumindest diesen Arm und die Schulter eben. Man kann sich vorstellen, was das für einen Spitzensportler bedeutet, wie viel an Muskelmasse man da verliert, wie viel auch an Beweglichkeit vielleicht. Also das dauert natürlich, bis das Ganze wieder aufgebaut ist, bis man da wieder bei 100% ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er in Le Mans das Rennwochenende durchziehen kann. Aber einen Nea Bastianini in Topform kann man sich auch gar nicht erwarten. Ja, wie du sagst, vielleicht Mugello dann, da haben wir jetzt doch eine längere Pause nach Le Mans. Ich kann mir vorstellen, dass er da dann wieder der ganze Alte ist. Oder zumindest einigermaßen alt ist.
Ja, sein Teamkollege Bagnaia hat aus einem schwachen Start ins Wochenende dann doch ziemlich viel noch rausgeholt, würde ich sagen. Weil am Freitag sah es ja echt nicht so gut aus. Q2-Einzug verpasst. Aber da sieht man auch wieder, wie man sich kann übers Wochenende verbessern. Und naja, muss ich sagen, auch Sprintrennen war schon sehr stark. Vielleicht liegt ihm solche Wochenende vielleicht sogar ein bisschen besser, wo er nicht so die Übermacht ist und wo er nicht unbedingt muss die ganze Zeit vorne wegfahren. War jetzt auch mal
was anderes. Paolo!
Ja, wie siehst du Bagnaia? Also hast du müssen.
Ja, das, was du angesprochen hast, sehe ich so ein bisschen wie du. Er hat etwas von seinem großen Lehrmeister, weil die Russi, der ja auch Freitag, Samstag irgendwo rumgegründet ist und dann am
ja,
Sonntag
stimmt.
Zum Rennen sagt, war auf einmal da. Schon hat von Francesco Bagnaia auch schon dazu gesehen. Sehr, sehr starkes Wochenende für ihn, finde ich, vor allem eben auch, wenn man bedenkt, was vor 2 Wochen in Austin passiert ist. Wieder mal ein schwerwiegender Fehler von ihm, Sieg weggeworfen. Dann auch ein bisschen komische Kritik an Ducati irgendwie, das Motorrad halt nicht verdient, hat er sich irgendwie auch in eine komische Gasse rein manövriert. Aber jetzt hier in Jerez wirklich gut zurückgekommen. Die Verhältnisse am Sonntag im Rennen waren nicht einfach. Wir haben es gesehen, viele Stürze, hohe Asphalttemperaturen. Da so kurz vor Ende nochmal die Attacke gegen Binder zu reiten, die wirklich gut durchzubringen und dann auch die letzten Runden unter schon großem Druck von Binder so standzuhalten, das fehlerfrei zu Ende zu fahren, also das war schon absolut weltmeisterliche Leistung. Es ist halt Becker Bagnaia, wie wir ihn kennen, ein Wochenende katastrophale Fehler und dann am nächsten halt wieder absolut großartig perfekte Rennen gefahren. Es ist halt, wenn ihm das, was er hier geschafft hat, wenn ihm das einfach öfter gelingt als diese Fehler, die er in Austin gemacht hat, dann ist er ganz schwer zu schlagen. Aber das ist halt etwas, was er bis jetzt noch nicht geschafft hat, eben diese Konstanz reinzubringen, sein Leistungsvermögen auch Rennwochenende für Rennwochenende abrufen zu können.
Ja, generell, Kati scheint die Übermacht zu bleiben hier. Wir sind hier, uns hier die Ducatis wieder in den Top 10. Wir spielen waren es anders im Hauptrennen mit Bagnaia, Martin, Marini und Alex Marquez. Ja, Ducati bleibt einfach das dominante Paket, auch wenn KTM da vielleicht jetzt so ein bisschen rangefunden hat. Aber man muss einfach sagen, Ducati weiterhin und wenn jetzt da keiner was beim Test findet, weiterhin insgesamt bestes Paket.
Ja, insgesamt das beste Paket, wobei ich mittlerweile zumindest hier in Jerez sagen würde, dass KTM vielleicht das bessere, sagen wir mal, Rennmotorrad hat. Also Aleix Espargaró hat das jetzt ein bisschen auch ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, was KTM geschafft hat, ist es wirklich die moderne MotoGP, in der es schwierig ist zu überholen, in der es schwierig ist, anderen Fahrern zu folgen, dass die wirklich diese moderne MotoGP sehr gut verstanden haben und anhand dieser Vorgaben, die man da hat, quasi auch ein Motorrad dementsprechend entwickelt hat, mit dem es eben den Fahrern möglich ist, knapp hinter Gegnern herzufahren und dann auch die dementsprechenden Attacken zu machen. Also ich glaube, wenn KTM gute Qualifyings gelingen inzwischen, dass er historisch ein bisschen die Schwachstelle ist, wenn man da wirklich vorne startet und so eben es schafft, Bagnaia und seine Ducati-Kollegen früh im Rennen oder das gesamte Rennen in Zweikämpfe zu verwickeln, dann bin ich mir nicht so sicher, ob Ducati immer noch das dominante Paket ist. Also wenn es Pecco Bagnaia jetzt zum Beispiel schafft, sich gut zu qualifizieren, einen guten Start zu haben, vorne wegzufahren, dann ist er ganz schwer zu schlagen. Keine Frage. Das kann er sich meistens nicht selbst schlagen, was ihm noch immer mal wieder genügt. Aber wenn es wirklich auf den Zweikampf oder Dreikampf, was auch immer, rausläuft, dann glaube ich, ist die KTM mittlerweile fast auf Augenhöhe mit Ducati.
Ja, zumindest im Qualifying ist die Ducati eigentlich unschlagbar, auch wenn Aleix jetzt die Pole geholt hat, aber auch in schwierigen Umständen, wo es ja anfangs im Quali geregnet hat und dann ganz trocken geworden ist. Ja, also ich würde sagen, rein von den Fahrern her ist KTM schon sehr stark aufgestellt mit Binder und Miller. Vor allem was das Rennen mit Binder, also er ist wirklich schon sehr stark. Und Miller fehlt es noch ein bisschen am Ende des Rennens. Er hat den Reifen so ein bisschen überfahren, aber immerhin dann dennoch P3 geholt. Binder ist halt eine Rennsemme und halt auch jetzt auch ein Samstagsfahrer, wie man so schön sagt. Ich weiß auch nicht, es ist ziemlich eng, aber ich weiß nicht, ob jetzt klar Jerez weiß KTM, aber ich in Le Mans sehe ich Ducati dann doch wieder irgendwie vorne, weil ich weiß nicht. Mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt KTM auf einmal an jedem Rennwochenende voll zu sehen. Im Rennen ja, aber im Quali vor allem da eher weniger.
Das ist definitiv ein großes Fragezeichen. Also das muss man jetzt auch beweisen, wie du es gesagt hast, Qualifying hier unter besonderen Bedingungen. Bedingungen, die vor allem beim Jack Miller extrem liegen, das wissen wir. Wenn es Mischverhältnisse gibt, da ist er immer vorne mit dabei. Ducati im Qualifying gebe ich dir absolut recht, nach wie vor der Hersteller, den es zu schlagen gilt. Aber ich würde mal sagen, können von mir aus auch drei Ducatis in der ersten Reihe stehen. Wenn es die KTM schaffen, in der zweiten Reihe zu stehen, ist es auch absolut in Ordnung für sie, glaube ich. Also ersten zwei Reihen geht in Ordnung, alles was dahinter ist, dann wird es natürlich schwierig. Warum geht es für KTM im Endeffekt? Startplatz, die ersten zwei Reihen, dann ist alles möglich, dann kann man Ducati fordern. Wenn das nicht gelingt, dann ist es ganz gut.
Dann geht es auch, wenn man wie halt in Argentinien so einen brutalen Start hat, aber das passiert halt nur einmal. Wahrscheinlich. Aber jetzt weiß ich auch, wie der Binder da so gut weggekommen ist in Argentinien. Das ist mir jetzt erst klar geworden, wie. Aprilia muss man sagen, da so ein bisschen, ich weiß nicht, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite eher weniger gut. Aleix hat Pole geholt, dann im Sprint gestürzt, am Rennen Platz 5. Vinales hat P7 im Sprint und dann technisches Problem noch im Rennen in der letzten Runde. Irgendwie ist die Pace da, aber sie kriegen es irgendwie nicht so ganz hin, habe
ich
das Gefühl.
Ich hätte jetzt genau gleich zusammengefasst. Ja. Motorrad ist gut, glaube ich, sowohl über eine Runde als auch was die Rennpace angeht. Sie haben aber immer wieder Probleme mit den Ride-Height-Devices, Defekte, das nicht richtig funktioniert, das ist ein großes Thema. Vinales ist gestern die Kette gerissen, gesagt, das ist mal ein ungewöhnlicher Defekt, der passiert alle paar Jahre mal irgendwo bei einem Hersteller, das glaube ich, kann man jetzt nicht wirklich einrechnen. Aber was sie auch haben, ist ein großes Problem im Start. Mary Vinales haben wir sowieso gesehen, der hat diesem Wochenende, glaube ich, ungefähr 300 Starts geübt, quasi ein bisschen passt das aber auch nicht. Aleix Espargaró's Starts waren jetzt auch nicht berühmt. Wir haben 4 Starts gesehen in diesem Rennwochenende. Jedes Mal chancenlos gewesen gegen die KTM. Er hat auch gestern dann erklärt, hat gesagt, wir haben viel rumgedoktert irgendwie. am Setup für die Starts, hat aber auch alles nichts gebracht. Also da muss man wirklich dran arbeiten, denn die Starts sind jetzt in der aktuellen MotoGP wahnsinnig wichtig. Da kann man sich wirklich, oder da muss man sich eigentlich die bestmögliche Position schaffen für das restliche Rennen, weil es dann eben relativ schwierig ist zu überholen, und wenn man da am Start schon viele Positionen verliert, da macht man sich halt selbst eine sehr schwere Aufgabe, und umgekehrt, wenn man im Start sehr viele Positionen gut macht, macht man sich das Rennen viel, viel leichter. Also, solange man das nicht in den Griff bekommt bei April, dann glaube ich, wird man da keine Chance haben, regelmäßig vorne mitzunehmen.
Vor allem bei Vinales fällt mir auf, also er hat das erste Rennen in Portugal, war Platz 2. Er sagt immer in den Interviews, jedes Mal, die Pace ist gut, die ist immer gut. Immer. Ja. Aber dann, Quali ist halt dann nix. Und dann am Ende wird er irgendwie 7., 9., 8., immer so in dem Bereich. Aber normalerweise ist Vinales ja auch so ein bisschen für seine Quali dran, also seine guten Qualifiers. Wahrscheinlich jetzt die Aprilia nicht so das perfekte Bike dafür. Ja gut, jetzt war Pole, aber wie du gesagt hast, unter schwierigen Umständen. Ach, Vinales, ich werde aus dem Kerl einfach nicht schlau, muss ich ehrlich sagen. Also mal Kopf, mal Flop, alles mit dabei.
Ja, ist ihm bei keiner so wirklich schlau. Ich glaube, er wird selbst manchmal nicht so richtig schlau aus sich. Ich tue mir auch wahnsinnig schwer jetzt irgendwie. Also es gibt sehr viele Fahrer, wenn man mit denen redet, nach einem Rennen, nach dem Qualifying, nach dem Sprint, was auch immer. Da weiß man sofort, woran man ist. Entweder es war ein guter Tag, es war ein schlechter Tag. Maverick ist aktuell so, ist immer super. Ja, ich bin zwar heute nur 12. geworden und habe im Vergleich zu Qualifying 7 Positionen verloren, aber die Pace war da und war gut.
Ja, das meine ich.
Und da denke ich mir halt, das kann nicht sein Ernst sein, das meint er nicht so, weil ich meine, das ist ein Mann, der hat, weiß nicht, wie viele MotoGP-Rennen gewonnen und einige, hat er schon Chance auf den Titel. Das kann nicht sein Anspruch sein, das ist nicht sein Anspruch. Ich habe aber das Gefühl, dass er, weil er ja in der Yamaha-Zeit gerade am Ende wirklich so ein kompletter Stinkstiefel war teilweise und dass er im Endeffekt zu dieser Trennung auch mit der Yamaha geführt hat, dass er da aktuell versucht, das ein bisschen überzukompensieren quasi, und da versucht, bewusst positive Stimmung zu schaffen, Dinge vielleicht auch ein bisschen schön zu reden. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich aber auch nicht. Also es geht natürlich nicht so, wie es bei Yamaha gemacht hat, dass man da in Assen Zweiter wird und ein Gesicht sieht, als wäre da gerade jemand gestorben. Aber da jetzt nach Ergebnissen, die eben nicht sein Anspruch sein können, zu sagen, ja, ist eh alles toll, das ergibt halt auch keinen Sinn. Also ich glaube, man muss da schon einen richtigen Mittelweg finden. Man kann loben, das und das und das war gut, aber man kann auch mal sagen, hey, das ist ein Problem, daran müssen wir arbeiten, das ist kacke, und wenn wir das nicht lösen, dann wird es nichts. Also, dieses Recht hat ein Fahrer seines Formats auch. Also ich glaube, dass sich Vinales einfach ein bisschen schwer tut, in dieser Position quasi so ein Team ja, zu führen, mehr oder weniger. Alex Espargaró macht das sehr gut, nennen sie auch ehrfürchtig den Capitano, also der hat das wirklich geschafft, das Team auf seine Seite zu reißen und auch klar aufzuzeigen, in welche Richtung es gehen muss, wo man arbeiten muss. Und das fehlt, glaube ich, Maverick Vinales.
Also würdest du sagen, dass er schon seine Mentalität, also so von Yamaha zu Aprilia, schon deutlich geändert hat? Also, ich meine, wir sind ja nicht live dabei bei den Interviews, wenn du das jetzt vergleichst zu Yamaha-Zeiten.
Ich glaube nicht, dass es geändert hat. Ich glaube, dass es einfach nur nicht zeigt. Das ist eben das, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass der immer noch der gleiche Typ ist, immer noch ein wahnsinnig ehrgeiziger Fahrer ist, und das er auch zu Recht, weil er für mich einer der talentiertesten Piloten ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit der aktuellen Situation unzufrieden ist. Aber ich glaube eben, mit den Lehren aus der Yamaha-Krise damals, aus der Trennung, nimmt er sich da vielleicht ein bisschen zu sehr zurück. Ist er ein bisschen zu nachsichtig vielleicht, zumindest nach außen.
Ja, gut. Jetzt im Hauptrennen, sein, ja gut, ist jetzt nicht genau sein Teamkollege, aber halt Miguel Oliveira, ja, der Unglücksrabe der bisherigen Saison, ja. Jetzt schon wieder verletzt aufgrund des Crashs am ersten Start. Gut, da gibt es ein bisschen was zu bereden, also auf der einen Seite Wie geht's, Olivera? Also, ich habe mitbekommen, dass deine Schulter ist irgendwie ausgekugelt gewesen.
Genau, ja, die wurden dann wieder eingerenkt. Ist jetzt vorerst mal für unfit erklärt von den Rennärzten. Also, wenn ein Le Mans ein Comeback geben will, dann muss er eben vorher den Medical Check absolvieren. Heute fährt er nicht über den Disc. Ich denke schon, dass es bis Le Mans wieder klappen sollte. Aber wie du sagst, ich bin glaube ich der für ein Pech gehabt in dieser Saison. In Portugal, also die Position mit Marc Marquez war absolut nichts dafür konnte. Hier kann man auch keinen Vorwurf machen. Zweimal mit einer Verletzung davon. Also das ist schon richtig, richtig bitter.
Ja, das kann man aber natürlich mal darauf kommen. Aber der hatte eine Long Lap Penalty für diese Aktion bekommen. Also finde ich ehrlich gesagt Quatsch, weil er konnte dafür nichts, es war einfach kein Platz da. Also ziemlich unfaire Long Lap Penalty, der er da bekommen hat. Er konnte nichts für und da musste er sie nochmal absetzen, weil er über den weißen Strich beim Rausfahren nicht Long Lap. Also die Rennleitung ist immer so ein bisschen für Überraschungen zu haben.
Rennleitung muss man in dem Fall sagen, ist nicht der richtige Begriff. Stewards sind verantwortlich für die Strafen. Rennleitung registriert die Vorfälle mal, gibt es dann die Stewards weiter und schaut dann, die Stewards schauen dann eben, ob es eine Strafe dafür geben soll oder nicht. Für die Kollision eine Longer Penalty zu geben, meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Das ist für mich der Inbegriff eines Rennunfalls. Quartararo hat Oliveira auf der Außenbahn, Bezzecchi auf der Innenbahn, wird eingequetscht, es kommt zu einer Kollision. Ist eine wahnsinnig enge Kurve hier, Startphase. Da kann sowas passieren, haben eigentlich alle Fahrer gesagt, sogar Bezzecchi, wer direkt unter dem Gegner war, gesagt, ja, was soll er denn hinter Quartararo? Wir haben gestern mit fast allen Fahrern über diesen Zwischenfall gesprochen. John Mir, der hat nur gelacht, als wir gesagt haben, dass Quartararo den neuen Film bekommen hat. Alex Marquez ist gleich. Also, Fahrer sind sich da relativ einig, dass das eine eigentlich lächerliche Strafe war. Die Teamführung ist ja dann anschließend auf den Stewards gegangen und wollte eine Erklärung, wofür genau war jetzt die Strafe. Die konnten die Stewards nicht liefern. Haben dann auch zugegeben, also sind ja mittlerweile selber nicht mehr so sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Aber sie haben halt da so einen Stress gehabt, also das waren sie halt noch durchbringen wollten und ja, da ist vielleicht ein Fehler passiert. So kann man nicht. Dass da die Fahrer sauer sind über den Zustand des Juhats-Bands da rund um die Fedis-Bands, das ist kein Wunder. Dass Quartararo die Strafe ein zweites Mal absitzen musste, das geht für mich in Ordnung, weil er war außerhalb dieses vorgegebenen Bereiches. Da gibt es im Endeffekt keine Grauzone, das ist wie mit Schöckelwitz, entweder drin oder draußen. Er war draußen, war sein Fehler. Das geht für mich in Ordnung, aber die ursprüngliche Strafe ist nicht richtig.
Also, beim Rausfahren, da hat er halt gesagt, dass er irgendwie sich nach dem Verkehr umgeschaut hat, dass er deswegen ein bisschen über Weiß gefahren ist, weil es dann vielleicht ein bisschen zu eng geworden wäre. Ja, gut.
Glaube ich ihm. Ändert aber nichts.
Ja. Okay, das stimmt, ja. Am Ende P10 ist, denke ich, noch eigentlich sogar noch okay. Top 10 nach zweimal Longlap. Immer noch vor Morbidelli, muss man sagen.
Der war auch keine Longlap.
Der, ja. Genau. Mehr ist einfach nicht gegangen. Also, der hatte auch wieder Probleme mit den Reifen drüben, konnte auch überhaupt nicht überholen. Da frage ich mich dann auch, warum so ein Rauch kann ich überholen, aber dann so ein Binder, der kann da eine Runde hinten dran fahren, da waren ja ohne Probleme eigentlich. Zumindest mal eine Runde. Aber im Großen und Ganzen ist einfach nicht mehr gegangen. Und es ist einfach schon traurig zu sehen, dass von der Rauch, der ja schon so oft gewonnen hat, Nieres, jetzt auf einmal 10. Da wird absolut keine Chance hat. Sein schlechtestes Qualifying Ergebnis erzielt hat mit Platz 16, also da läuft er noch über die Haut. Also Jerez ist immer eine Yamaha-Strecke gewesen, immer.
Ja.
Und jetzt auf einmal nicht mehr. Also es ist wirklich schlimm mit anzusehen.
Ja, also es scheint ein bisschen so, und die Fahrer haben uns das auch einigermaßen bestätigt diesem Wochenende, dass es Yamaha zwar geschafft hat, die Schwächen ein bisschen auszubessern, also die Schwächen sind jetzt nicht mehr ganz so schlimm, nur dafür sind sämtliche Stärken weg. Das ist halt, Theresia war eine Strecke, wo er nachher immer trainiert hat. Also ich glaube 2020 im ersten Rennen hier hat er einen Zweifelsieg gefeiert und jetzt eben sowas von chancenlos. Also schlechteste Herstellung an diesem Wochenende. Das ist so kurze Zeit, das ist halt schon wirklich eine dramatische Entwicklung. Da kann man nicht viel schönreden. Fehlt momentan eigentlich an allen. Sie sind über eine schnelle Runde nicht stark genug. Dementsprechend gibt es zwei schlechte Qualifying-Konzepte, schlechte Startplatzierungen. Und sie sind auch im Rennen eben nicht in der Lage, anderen Fahrern zu folgen, dann zu überholen. Das ist mir vorhin angesprochen, halt, dass kann man zu stark machen. Also da ist momentan. Man soll im Rennsport nie von aussichtslosen Situationen sprechen, weil wir wissen, wie schnell es sich drehen kann. Aber da ist momentan so viel zu tun bei Yamaha. Kann mir nicht vorstellen, wie es da in nächster Zeit wirklich einen Durchbruch geben könnte. Ist für mich nur möglich, wenn Quartararo wirklich im Qualifying diese überragenden Runden raushaut, die ihm immer mal wieder gelingen, einfach weil er ein großartiger Fahrer ist. Es dann eben schafft, im Rennen halbwegs freie Bahn zu haben, seinen Speed zu erarbeiten zu können. Aber sobald er irgendwie in eine Situation kommt, wo er gegen andere Fahrer kämpfen muss, und fällt, ist halt die Chance, dass er vorher lassen kann. Das ist auch so richtig.
Ja, also ich glaube, dass er, wenn er wird frei fahren, wäre er, denke ich, nicht viel langsamer als Bahn. Ja, ich würde sogar sagen, eher gleich, ne? Und ja, für Quartararo gilt eigentlich selbst für KTM so mindestens zweite Reihe.
Eher erste, würde ich sagen.
Eher, ja. Wegen dem Start auch. Also, ja. Ja, also irgendwie da so in dem Bereich, jetzt kommt Le Mans, sein Heimrennen, sollte ihm eigentlich ein bisschen Motivation geben. Gut, war ja mal eigentlich auch immer gut, aber eigentlich.
Aber diesen Wochenende gesehen, wie viele die vergangenen Stärken wert sind.
Ja, nix.
Das würde ich mich nicht verleugnen.
Nee. Das wird wahrscheinlich auch wieder Ducati, Aprilia und KTM-Land werden. Zumal wir noch einen anderen Hersteller haben, der ja letztes Rennwochenende gut war, jetzt wieder eher weniger mit Honda. Ja, Markus, Honda in einer Situation, die kaum schlimmer sein könnte, ohne Marc Marquez, der sich noch nicht richtig eingefunden hat, mit Alex Rins, der zweite Rennen gewonnen hat, aber immer noch schwer zu kämpfen hat. Also alles eine schwere Situation.
Ja, also da läuft momentan ist ziemlich alles schief, das schief laufen kann. Das Sieg durch Rins in Austin war ein schöner Erfolg. Da sehe ich den Grund aber einfach darin, dass Alex Rins den Circle of the Americas liebt. Hat er den Moto 3 gewonnen, hat er den Moto 2 gewonnen, hat er auf Suzuki den Moto 3 gewonnen. Also, das ist seine Strecke. Ist wahrscheinlich auch eine Strecke, auf der die Honda noch einigermaßen besser funktioniert. Haben wir die Erfolge von Marc Marquez in der Vergangenheit gesehen. Was da passiert ist, war aber nicht aussagekräftig für das, wo Honda aktuell steht. Aussagekräftig für das, wo Honda aktuell steht, war dieses Wochenende und da waren wir in Niemandsland. Muss man sich deutlich sagen. Also langsam für die Fahrer ganz schwierig, ein Gefühl für den Motorrad zu finden. Ich habe schon, mir ist viermal gestürzt in dem Wochenende. Ja. Im Sprint gestürzt, im Hauptrennen gestürzt, Alex Rins gestürzt. Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Jetzt fehlt dem Marc Marquez hier auch beim Montagstest. Verletzungsbedingt nach wie vor. Natürlich eben auch da nicht die Chance, Honda zu unterstützen, die Richtung irgendwie vorzugeben. Bin gespannt, war jetzt auch nicht in der Boxengasse unten, werde dann gleich mal runterschauen, was Honda so an neuen Teilen mitgebracht hat. Ich weiß, das Paket, das Stefan Bradl letzte Woche, der mit der Wildcard gefahren ist, da werden Teile jetzt an John Mir und Alex Lund gehen, glaube ich, die sich das mal bisschen anschauen können. Aber bezweifle jetzt, dass da wirklich was dabei ist, das den ganz, ganz großen Schritt nach vorne bringt. Ich glaube, die Saison 2023 ist eine weitere, die Honda abschreiben kann. Besten draus machen wird, hoffen, dass 2024 besser wird, aber dass mit dem Paket, dass man aus dem Paket noch wirklich genug ausholen kann, um da in der Saison wirklich regelmäßig vorne mitzumischen, kann ich mir das Beste
mitnehmen. Ja. Marc Márquez ja auch eine spezielle Pressekonferenz gehalten, wo er ja erzählt hat, dass er jetzt nicht starten, an den Start gehen wird, Neres, weil sonst, wenn er wieder wird, verletzt wird, dann vielleicht vorbei wäre, laut den Ärzten. Und ja, was hast du da noch so genaueres mitbekommen?
Ja, also im Wesentlichen das, was du gesagt hast, Mittelhandknochen ist ein sehr kleiner Knochen, das ist eine kleine Fraktur auch im Endeffekt, aber der Mittelhandknochen ist ganz entscheidend für die Stabilität der Finger. Und die erste Operation ist jetzt gut verlaufen, alles planmäßig, nur wenn jetzt eben noch was passiert wäre, dann muss man gar nicht von einem Sturz reden. Also allein der Druck, der da am Lenker eben lastet, Handbremse zum Beispiel, hätte gereicht vielleicht, um diese Platte oder die Schrauben da wieder zu lösen. Und wenn das passiert wäre, dann hat die Ärzte gesagt, dann kann es sein, dass der Knochen nie mehr richtig wird. Und dann kannst du deine Karriere abhaken, weil man kann sich vorstellen, wenn der Daumen instabil wird. Das ist der wichtigste Finger im Endeffekt. Hier hat man oben drüber und der Daumen krallt sich unten rum quasi um den Lenker. Und wenn der nicht mehr hält, dann kann man es lassen. Und das ist Marc Márquez relativ klar geworden. Bei ihm hat das sicher auch ein Umdenken stattgefunden nach dem verfrühten Comeback in 2020, für das er einen sehr großen Preis gezahlt hat. Da ist er wirklich sehr, sehr behutsam zur Sache gegangen. Sein Ärzte-Team, was er da ja seit einiger Zeit jetzt in Madrid hat, die haben ihm gesagt, es ist zu früh. Das Ganze wurde dann nochmal Rücksprache gehalten mit der Mayo Clinic in den USA, wo jetzt die vierte und letzte Oberarmoperation stattgefunden hat. Auch eine ganz renommierte Institution. Die haben auch gesagt, kommt zu früh. Und das persönliche Umfeld von Marc Márquez hat dann Rücksprache gehalten mit dem Red Bull FD Performance Center. Red Bull, der persönliche Sponsor von Marc Márquez. Die haben da auch wirklich ein sehr gutes Ärzte-Team. Auch die haben gesagt, es ist zu früh, es waren sich alle einig und da war für ihn klar, es bringt nichts, bringt ja auch aufgrund der aktuellen, der aktuellen Konkurrenzfähigkeit der Honda nichts. Was will er da jetzt ein verfrühtes Comeback geben für einen 5., 10. Platz? Ist sinnlos, damit vielleicht die Karriere aufs Spiel zu setzen. Also definitiv die richtige Entscheidung, das ausheilen zu lassen. Le Mans ist das nächste Ziel, ob es wirklich so ist, ob das Comeback da gab. Wissen wir noch nicht, aber ich glaube, Marc Márquez weiß, die Saison ist, was der Endlich angeht, gelaufen. Der Endlich ist das einzige, was zählt für ihn. Marc Márquez macht hier nicht mit für den 5. Leben rein. Somit, neuer Angriff 2024 mit drüber. Und wenn es dann nichts wird, können wir vorstellen, dass es 2025 auf einer Motorrad ist. Aber bis dahin. Ist noch eine Weile.
Ja, es wird auch interessant, wie es dann weitergeht mit Marc Márquez, wenn der wirklich soll den Hersteller wechseln. Das wird auf jeden Fall noch sehr interessant werden. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das verlaufen wird. Corona ist jetzt immer eingesprungen. Hat das, denke ich, ganz ordentlich gemacht. Ist am Wochenende eigentlich immer schneller geworden. Und der Fahrer aus der World Superbike, also ja, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Ist ja schön, dass er eingesprungen ist. Da habe ich jetzt mal eine Frage. Geht das so, also dass jetzt ein Fahrer von der Superbike da dann einfach kann einspringen, was wäre, wenn jetzt in der Lecona sich verletzt hätte?
Das wäre blöd, ja. natürlich, in dem Fall ist es leichter, weil der Kona in der Superbike-WM Honda-Werksfahrer ist und hier für das Honda-Werksteam fährt. Also Honda ist sein Arbeitgeber und kann quasi entscheiden, das machst du jetzt einfach. Ja. Sonst ist es natürlich immer mal ein bisschen schwieriger. Also, wir haben das in der Vergangenheit auch gehabt, dass Fahrer eben als Abfahrer zum Flug gekommen sind und eben in anderen Serien andere Verträge haben mit Privatteams, vielleicht sogar mit anderen Herstellern nochmal. Dann wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Also ähnlich letztes Jahr, als Petrucci bei Suzuki eingesprungen ist zum Beispiel, eigentlich Harty-Fahrer war. Also in der Situation wird das Ganze natürlich ein bisschen bekannt. Also, das sind auch schon viele solche Ersatzfahrermöglichkeiten eben an dem gescheitert, dass ein Hersteller im Team gesagt hat, nee, ganz ehrlich, es geht für uns jetzt in unserer Serie um den Titel zum Beispiel. Da wollen wir unseren Fahrer nicht in der MotoGP als Ersatz auftreten für irgendein anderes Team und er verletzt sich dort vielleicht und macht das dann was zu machen. In dem Fall relativ einfache Situation, weil der Arbeitgeber in Superbike wenn man MotoGP der gleiche ist, aber sonst ist es oftmals sehr schwierig.
Okay, gut, weil das wusste ich nicht, wie das da so gehandhabt wird. Also,
ja. Ja, dann würde ich sagen, werfen wir nochmal einen Blick auf die deutschen Fahrer, die wohl am Wochenende am Start waren. Stefan Bradl, Jonas Folger, Stefan Bradl ja mit einer Wildcard. Jonas Folger. Stefan Bradl in die Punkte gefahren. 14. Platz hat da Rolf Fernandes hinter sich gelassen. Iker Lecona und auch Jonas Folger. Jonas Folger, ein weiteres erst schwieriges Rennwochenende für ihn nach USA. Aber Jonas Folger hat erstmal die Kilometer weiter zusammen, um sich zu steigern. Aber Stefan Brandt hat definitiv wieder einen guten Job gemacht. Und an dem würde ich sagen, liegt jetzt noch nicht, dass er der Frage macht, dass seinen Job, wenn er auf dem Bike sitzt.
Ja, also das war ein sehr ordentliches Rennwochenende von Stefan. Austin war ein bisschen bitter, da Punkte kurz vor Ende nochmal wegzuwerfen. Das hätte nicht sein müssen, das weiß ich glaube ich selbst. Aber hier, das war eine sehr ordentliche Vorstellung für das gesamte Wochenende. Ich glaube, ich habe da gute Arbeit geleistet, für Honda gute Daten gesammelt. Und ich denke, das ist sogar ein ganz ordentliches Paket, das hier mit da gesessen ist. Wir werden mal sehen, was heute die Einsatzfahrer dazu sagen, wenn sie es beim Test mal ausprobieren dürfen. Jonas Folger würde ich schon sagen, eine relativ deutliche Steigerung im Vergleich zu Austin. Natürlich immer noch weit weg von dem, was er wirklich kann. Also wenn man zurückdenkt, der Mann hat gegen Marc Marquez auf dem Sachsenringen einen Sieg gekämpft. Also der hat natürlich noch viel mehr Potenzial, aber es ist jahrelang praktisch nicht MotoGP gefahren oder wenn, dann eben nur Testfahrten. Und das ist ganz was anderes als so ein Rennwochenende, vor allem mit dem neuen Modus, wo FP1 schon ein kleines Quali ist, FP2 wieder das gleiche Spiel. Dann hast du diese zwei super kurzen Qualifying-Sessions, dann hast du einen Sprint, dann hast du ein kurzes Warm-up, dann das Hauptrennen. Also es ist so ein stressiges Rennwochenende, wo du so wenig Zeit hast, im Endeffekt nicht wirklich mal um dich und dein Paket zu kümmern. Das ist natürlich extrem schwierig, wenn du mit der Geschichte von Jonas Folger da reingehst. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er jetzt relativ gut auf den Boden kommt. Er hat ja auch einfach generell wenig Erfahrung als Motorrad. Er hat nur ein paar Testtage gehabt, überhaupt bevor das erste Rennwochenende in Austin dafür kam. Aber ich würde sagen, das war durchaus ein ordentliches Rennwochenende. Jonas macht genau das, was er in der Position machen muss: einfach Erfahrung sammeln, sofort kennenlernen, mit dem Gefühl aufbauen, auch für so ein Rennwochenende. Wir müssen sehen, wie viele Chancen er noch bekommt, jetzt da sein Können zu zeigen. Le Mans würde ich mal sagen, auf jeden Fall noch, das geht auf er selbst aus. Dann haben wir eben, wie gesagt, 3 Wochen Pause. Dann ist Mugello, was man jetzt hört von Polis Bergero, glaube ich aber, dass er schon noch ein paar Rennwochenenden verpassen wird. Also hat er schon übel erwischt mit dem Kieferbruch und alles zusammen. Er hat jetzt auch seit einem Monat oder über einem Monat liegt er nur rum im Endeffekt. Also der kann nichts trainieren, der kann gar nichts machen, konnte jetzt mehrere Wochen lang vor der Kieferoperation nur Suppe essen. Also das ist ja kein Zustand, in dem ein Sportler quasi seine Form halten kann. Also der wird körperlich nicht nur verletzungsbedingt, sondern auch was die Kondition, was Kraft angeht, völlig am Boden sein. Also ich mich persönlich würde sehr wundern, wenn er vor der Sommerpause hinkriegt. Dementsprechend glaube ich, dass Jonas noch ein paar Chancen bekommen wird. Werden wir sehen, wenn er diesen Trend so weiter verfolgen kann, wie wir es jetzt von Austin auf Jerez gesehen haben. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man das so bis zur Sommerpause hin durchaus ein paar bauernliche Leistungen sehen werden.
Ja. Vor allem wirft er es nicht weg. Er bleibt sitzen. Ja. Wurde ja eigentlich kalt reingeworfen in Austin. Vor allem dann auf so einer schwierigen Strecke. Dann kann man ihm absolut keinen Vorwurf machen. Und hier in Jerez war es okay. Er war viel näher dran. Eine Strecke, die er auch ziemlich gut kennt. Stefan Bradl 2 Punkte geholt. Hat auch mal nicht festgeworfen, fand ich auch gut. Das tut ihm, denke ich, auch gut. Und Folger Wenn er wirklich jetzt noch bis zur Sommerpause fährt, dann würde er natürlich auch noch sein Heimkonzert erleben. Das würde ihm, denke ich, auch gefallen. Und Pol, ja, also ich hoffe nur, dass dem bald viel, viel besser geht. Ey. Man hört ja immer im Fernsehen, ja, er schreibt täglich Nachrichten zu seiner Box, wann er wieder fit wird. Also er ist sehr, sehr engagiert und er ist natürlich auch ein Vollzeit-Rennfahrer. Er will sich leider nicht zurück. Aber der Fakt, dass er wirklich eine Zeit lang konnte nur Suppe essen, ist wirklich, also das stimmt. Also der braucht noch ein bisschen Zeit, um wieder voll aufs Niveau zu kommen und generell wieder gesund zu werden.
Ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch auf den WM-Stand. Nach dem Rennen hier in Jerez, dort hat sich wieder was verändert. Und zwar für Banea, die WM an, mit 22 Punkten Vorsprung. Dann kommt tatsächlich Brad Binder, Jack Miller, das KTM-Duo, das sich auf 3-4 einreiht. Merck Vinales auf 5, Marini 6, Martin 7. Alex Prinz 8, Darko 9 und Alex Marquez 10. Vor allem Platz 4 bis Platz 10 ist sehr, sehr eng. Und Jack Miller und Alex Marquez nur 8 Punkte. Also, ja, was so das Mittelfeld angeht, haben wir einen engen Fight bei Lea mit 22 Punkten. Erstmal komfortabel nach 4 Rennen scheint es, aber das kann natürlich noch nach dem Sturz wieder wechseln.
Ja, das kann so schnell kippen. Vor diesem Hauptrennen hinter Jerez war Francesco Bernier noch Zweiter in der WM, jetzt ist er auf einmal 22 Punkte vorne. Also das kann sich ganz schnell wieder drehen. Es sind noch über 600 Punkte zu vergeben, wenn ich jetzt mal richtig gerechnet habe. Oder um die 600 Punkte zu vergeben in der Saison, wenn ich richtig gerechnet habe. Da kann noch sehr, sehr, sehr viel passieren, wenn wir nur zurückdenken ans Vorjahr, wo Quartararo schon 91 Punkte vor Bernier war und am Schluss ist Bernier Weltmeister geworden. Mit damals auch deutlich weniger zu vergebenen Punkten. Also ist definitiv noch zu früh, um da irgendwelche Prognosen abzugeben. Wirklich wissen, in welche Richtung es gehen könnte, also ich auch könnte. Wir haben jetzt eine Sommerpause, denke ich mal. Aber auch da muss man sagen, zur Sommerpause sind erst 8 Rennen gefahren. 20 sollen es werden. 8 Rennwochenenden, so muss ich sagen. 8 Rennwochenenden gefahren, 20 sollen es werden. Also selbst da ist man immer noch in einem relativ frühen Stadium in der Saison. Also, vor den letzten paar Rennwochen würde ich da jetzt mal keinen WM-Tipp abgeben
wollen. Wurde ja auch noch der Kanada-Grand-Prix wurde ja abgesagt. Ja. Immer gut, eigentlich kein Wunder. Das war irgendwie klar. Ich bin auch gespannt, ob der Grand Prix in Indien,
ja.
Der stattfindet, bin ich auch mal gespannt. Ja, und zweite Saisonhälfte ist sowieso immer sehr besonders mit den ganzen Überseerennen und so. Das wird auch sehr interessant, aber ich denke schon, dass man da den Banyaya und so schon bis zum Ende ganz vorne wird sehen. Und auch die KTM eventuell. Würde mich freuen, wenn der Binder da auf einmal mal vorne mitfährt in die WM. Das wäre cool. Und ich hoffe, dass April ja jetzt im nächsten Rennen wieder ein bisschen. Die Pace ist da, aber sie müssen es jetzt mal wieder hinbekommen. Das wäre gut.
Ja, dann geht es am 12.05. bis 14.05. geht es in Le Mans weiter, Frankreich. Ja, Le Mans auf jeden Fall eine sehr historische Rennstrecke in der MotoGP-Geschichte. Ja, wird sich. Wird interessant zu sehen sein, wer sich da durchsetzen wird. Und ja, dann geht es auch schon weiter über Italien und Deutschland. Also alles für die Rennstrecke, wo eigentlich die heimisch ist. Ja, wird dann interessant zu sehen sein, wer bei den Grand Prix triumphieren kann. Und ja, das war eigentlich alles gut abgehandelt. Das war's soweit heute mit Fact im deutschen Podcast. Ja, Markus, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du die Zeit genommen hast, hier auch während des Tests hier mit uns ein bisschen zu reden. Das war, dafür danken wir dir auf jeden Fall. Ja,
Dankeschön.
Immer sehr gerne.
Und Jajan, deine letzten Worte heute.
Ja, war ein bekanntes Wochenende mit viel Aufregung, großen Flaggen, Chaos, spannenden Rennen und das macht Lust auf mehr. Und auch Dank an Markus für deine Zeit.
Genau, dann schaut auf jeden Fall auch beim Motorsportmagazin.com vorbei. Täglich MotoGP News und Updates. Ja, schaut, folgt natürlich auch auf Instagram, das ist gerne eine positive Wertung beim Podcast. Ciao.
Ciao.
Servus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.